perfekt integriert in die Riede, quasi am Hang, quasi mit dieser imposanten Sandsteinmauer.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Vormittag. Wir sind wieder in Horridlung gelandet. Conny, wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß dich. Ja, wir sind gerade da mit dem Johannes Vorauer. Und zwar ist er der Obmann und Geschäftsführer von Eichenwaldweine aus Horridschon. Betrieb, der aus einer Winzergemeinschaft herausgewachsen ist. Innovation, Vielfalt und auf jeden Fall sehr modern in jeglicher Richtung. Event-Location, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt alles erwähnen soll, weil es so vielfältig ist. Top-Aussicht, Top-Lage, Postkartenmotiv in jeglicher Hinsicht. Johannes, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß euch.
Seit wann gibt es Eichenwaldweine?
Ja, du hast es eigentlich schon richtig erwähnt. Wir sind gewachsen oder haben viele Veränderungen auch erlebt in der Geschichte der. Es ist nach wie vor eine Genossenschaft, also schon seit über 60 Jahren, also 1962 eigentlich gegründet worden damals und dann ja damals also als reine Winzergenossenschaft quasi Gebindewein produziert, gewachsen aus Horridschon heraus in den umliegenden Gemeinden und dann sogar mit der Fusion mit der Genossenschaft in Lutzmannsburg 1994 noch einmal quasi auf das gesamte Blaufränkischland ausgedehnt. Dann viele Jahre unter dem Namen Verein der Winzer Blaufränkischland tätig gewesen. 25 Jahre lang das Projekt Arachon auch bei uns abgewickelt und dann eigentlich seit 2019 jetzt der Markenswitch auf Eichenwaldweine, um sich noch mehr als Weingut zu positionieren und die Qualität nochmal hervorzuheben. Heißt nicht, dass wir jetzt nur das machen, also nur Flaschenweine produzieren. Wir haben nach wie vor ein großes Spektrum an der Gebindeweinproduktion oder Sektgrundweinproduktion. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, aber die Marke Eichenwaldweine ist 2019 ins Leben gerufen geworden. Schwierig, weil dann natürlich gleich Corona darauf war. Das heißt, du kommst mit einer neuen Marke auf den Markt, willst dich ja präsentieren. Das fällt dann mal alles mal flach und du kannst nur quasi online dich präsentieren. Ja, wir haben es aber gut genutzt die Zeit, haben viel intern gemacht und auch online und sind dann eigentlich nach Corona super durchgestartet. Und ja, wir wachsen nach wie vor stetig, ja.
Ich komme ja ursprünglich aus der Eventtechnik und bin Hochzeits-DJ und solche anderen Firmen-Events. Und mein erster Zugang zu euch war bei der Veranstaltung auf ein Glas Burgenland in Wien, in der Hofburg. Und da ist ein Roll-Up gestanden mit bekannten Künstlern und habe voriges Jahr, ich glaube, es war das erste, was mir bekannte Open Air bei euch. Heuer gibt es eine Neuauflage oder eine weitere Auflage. Ich habe in meine Aufgaben gemacht, liebe Korne. Ich bin durch den Ort gefahren und habe mir gedacht, okay, jetzt wird's ein bisschen, jetzt sind die Häuserzeile ist vorbei, jetzt muss bald dieses imposante Gebäude von mir erscheinen und habe da gestern vorbeigeschaut. Ja, und kann man da vorstellen, wie das ist bei den Open Air? Ich habe es voriges Jahr nur auf deinen Fotos und auf deinen Stories gesehen. Also ihr seid auch in die Richtung Event Location unterwegs, also vielfältig unterwegs. Es schaut ein bisschen aus, so vom Aufbau also her, fast nach Italien, erinnert mich das ein bisschen.
Ja, ich bin eher bei Napa Valley, aber...
Ja, gut, so weit habe ich noch nicht geblickt in meinem Leben, in meinem Weinleben.
Ja, nein, du hast vollkommen recht. Ich meine, das ist eigentlich unser zweiter Standort, also eigentlich außerhalb des Ortes, mitten in der Ried gefangen. Das Gebäude auch schon jetzt über 20 Jahre alt, eigentlich, man glaubt es nicht, wenn man hinfährt, also 2004 bereits eröffnet geworden, ja, und natürlich dieses perfekt integriert in die Riede, quasi am Hang, quasi mit dieser imposanten Sandsteinmauer im Vordergrund, ist natürlich prädestiniert für als Event-Location, sei es jetzt für Hochzeiten und so weiter, mit dem, was man eigentlich erst relativ spät begonnen haben. Meine Vorgänger in den Führungsfunktionen haben das eigentlich nicht so forciert. Die waren da eher auf Verkostungsbasis mit Bus und so weiter. Und ich habe mir dann eigentlich zum Ziel gesetzt, wie ich das übernommen habe, das Gebäude muss leben, da muss ich was abspülen. Das gibt es so in Österreich kein zweites Mal. Oder ich glaube, das ist auch, das kann man weltweit herzagen, wie du es gesagt hast. Also, und das war mein großes Anliegen. Wir haben da sehr viele Steine auch umdrehen müssen, damit das rechtlich auch alles passt mit das Genossenschaft und so weiter. War ein bisschen zeitlich aufwendig. haben wir es dann geschafft und jetzt sind wir eigentlich ja in allen Richtungen unterwegs. Das heißt jetzt von Hochzeiten bis hin zu großen Firmen-Events. Also wir haben ja Sommerfeste gehabt für großen Firmen aus Österreich mit 300, 400 Leuten. Wir haben Produktpräsentationen gehabt von LKW-Firmen, wo 10 LKWs vor dem Gebäude gestanden sind. Und natürlich unsere großen Open-Air-Konzerte, du hast es angesprochen. Das war aber so, ja, ich habe mal, wie unser Verkaufsleiter begonnen hat, habe ich gesagt, du, mein Traum wäre, wenn da einmal auf der Bühne eine richtig coole Band spielen würde und da unten würden die Leute stehen. Und dann hat er gesagt, warum machen wir es nicht? Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt, der redet einfach so daher nicht. Und unser Verkaufsleiter ist ja auch gekommen aus der Eventszene und hat da schon gewusst, von was er redet und nicht jetzt nur Schmäh gemacht, dass das jetzt eine Utopie ist, sowas zu umsetzen. Ja, hat dann ein bisschen gedauert und jetzt haben wir heuer schon das dritte eigentlich, also das dritte Open-Air-Konzert. Schon und nochmal in einem größeren Ausmaß. Also wir erwarten da heuer schon zigtausende Leute aufgrund der Künstler, die da kommen. Und ja, es macht
Nina.
Einfach. Ja, man kann es eh nennen. Also,
ja, wir können da gerne Werbung machen für die Veranstaltung.
Ja, genau, wir haben in Josch am Freitag dann die Nena, was natürlich ein Weltstar ist und das merkt man auch bei der Verkaufszahl. Also Nena kennst du nicht nur in Österreich, die kennst du in Ungarn genauso, was jetzt angrenzend ist. Wir haben Ticketverkäufe eigentlich vor den umliegenden Ländern auch, so merkt man wirklich. Und dann am Sonntag quasi so als Ausklang noch den Ria und den neuen Shootingstar da für die Jungen. Und ja, wird ein ziemlich cooles Event oder eine Riesenherausforderung auch für die ganze Region, also was Übernächtigungen und Verkehr und so weiter angeht. Ich meine, das ist ja nicht Wien, was mit der U-Bahn überall hinfährst, das ist Horizon schon mit Parkplätzen und so weiter. Mag da auch Danke sagen an alle beteiligten Firmen und Institutionen rund um die Horizon herum, die da wirklich sehr gut kooperieren mit uns und auch. Es ist ein Impuls für die ganze Region und ich glaube, das muss man gemeinsam auch ein bisschen sehen. Ja, klar sind wir die Veranstalter, aber das ist was für die ganze Region. Also jeder, glaube ich, hat da was davon, wenn Horizon da der ganze Österreich in aller Munde ist. Und das natürlich auch in Verbindung mit dem Wein, das ist halt schon wichtig immer gewesen. Deswegen haben wir, ja, wollten wir das ja in der Weinregion machen. Am Konzerttag natürlich kannst du jetzt den Wein nicht so in Szene setzen. Wir versuchen das natürlich dann schon auch im VIP-Bereich hinten, dass man da mit Wein passt. Vielleicht schauen wir sogar im Publikumsbereich einen kleinen Weinheurigen so gehabt. Und das ist ja gut angekommen eigentlich. Und ich sage immer, jeder Gast, der das Weingut einmal gesehen hat, wird sich das merken und auch den Namen merken. Und das ist eigentlich Werbung, die du eigentlich nicht zahlen kannst. Ja.
Das Ganze findet am Wochenende um den 25. Juli statt.
Genau,
wir werden schauen, müssen wir mal noch eine Rücksprache halten, ob wir das noch vorher einschieben, die Folge, dass das noch ein paar Leute noch motivieren kann. Ich meine, ich werde sicher kein Problem mit den Karten haben, aber vielleicht können wir dann auch was unterstützen.
Das Lustige ist, dass das Quartier, wo ich übernachtet habe, mir heute beim Frühstück gesagt hat, dass sie mitgeschrieben hat mittlerweile, wie oft sie Anrufe bekommen hat und sie ist bei 360 Anrufen für Quartiere für das Wochenende.
Wahnsinn.
Und sie hat 5 Zimmer. Also das hat sie gesagt, sie hat eigentlich, es tut ihr schon leid, weil wenn die Leute anrufen, aber sowas hat sie halt quasi noch nicht
das gehabt. Das ist ein Impuls für die ganze Region. Die Wertschöpfung, die wir da lukrieren, das ist 100-mal höher, als was wir davon haben. Ja,
Und für die Weine, also ich war ja letztes Jahr quasi die Ehre gehabt, dass ich da im VIP-Bereich sein durfte. Und das ist halt schon, also ich finde es gerade mit diesen Weinen, diese Kombination finde ich halt super. Also wenn es halt zwischen dem, du kannst einfach nach hinten gehen, du hast vorne die Bühne, du gehst hinter die Bühne, wo der VIP-Bereich ist, da waren die ganzen Weine zum Verkosten. Und allein schon das, dass du nicht so typische Getränke, was sonst hast du auf einem Konzert, kriegst einen Spritzer maximal oder ein Bier oder ein Wasser oder irgend sowas. Und da hast du halt die ganze Weinpalette kosten können und das war halt schon sehr lässig, muss ich sagen. Also,
ein trauriger Sidefact ist, dass 99 Luftballons jetzt wieder aktuell ist.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt top aktuell. Jetzt
ja.
Wieder.
Ja. Genau.
Leider Gottes. Aber kommen wir zurück zum Wein. Genossenschaft, das hört sich für mich immer sehr schwer zu strukturieren an, weil natürlich jeder Zulieferer auch seinen eigenen Kopf hat. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Wie kriegt man das alles unter einen Deckel, kann man sagen?
Ja, nein, du sagst es richtig. Es ist schwierig zu strukturieren, aber wenn du es mal hast oder wenn du mal klare Vorgaben hast und ein System hast, dann ist es, sehe ich eher als Vorteil, weil wir natürlich eine breite Fläche haben, sei es jetzt von den Rieden her, sei es jetzt von den Orten her, von den Böden her. Wir können uns wirklich das das Beste herauspicken und haben auch den Vorteil, wenn es einmal jetzt von der Witterung her mal irgendwo einen Hagelschlag gibt oder irgendwas in einer Riede, dann haben wir immer noch 20 andere Rieden, wo wir genauso gute Qualitäten produzieren können. Jetzt vielleicht nicht auf den Boden speziell, wenn es jetzt um einen Riedenwein geht, aber so für die Klassik-Sachen haben wir halt dann schon sehr viele Möglichkeiten. Aber dieses Mitgliederhandling ist schon ein Riesenthema. Ja. Es hat sich natürlich mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft und auch im Weinbau verbessert, mag ich sagen, weil wir ja jetzt viel weniger Mitglieder haben, als wir noch vor 20, 30 Jahren. Also nur ein paar Zahlen. Wir waren einmal bei über 500 Mitgliedern in der Genossenschaft, die halt auch jeder so einen Hektar oder eineinhalb Hektar gehabt haben. Jetzt sind wir bei 40 Lieferanten und haben die Fläche fast gehalten. Ja, also wir sind jetzt bei 400 Hektar Fläche. Das ist auch wieder gut und schlecht, sag ich jetzt mal, wenn du die 40 im Griff hast, dann hast du es im Griff. Aber wenn da einer von den Großen aus der Reihe tanzt, dann tanzt halt gleich viel Fläche aus der Reihe. Also du musst schon, ja, aber wir haben das gut gelöst. Wir haben die Großen alle im Vorstand drinnen. Also wir haben die 10 Leute, die im Vorstand sitzen, machen alleine 320 Hektar. Und die zahlen an Strom, die sind, wir haben auch diesen Alter, diesen Generationenwechsel schon hinter uns. Zum Teil, ja, nicht ganz, aber die Großen, die jetzt im Vorstand sitzen, die sind alle in meinem Alter, also zwischen 30 und 40 Jahre, und die haben alle schon die Betriebe zu Hause übernommen. Also die machen das auch alle hauptberuflich und die, du musst was weitergehen, weil die leben alle davon und deswegen, das merkst du damit, die kannst ganz anders arbeiten, als wie wenn du jetzt da. Ja, nichts gegen die ältere Generation, die machen auf die Weingartenarbeit noch viel besser wie die großen Betriebe. Aber wenn du halt 200 hast und dann einen Hut bringen musst, ist es halt schwieriger, als wenn du 10 hast und die, wenn die in einem Strang ziehen, dann zahlen die anderen 30 Kinder auch mit. Ja. Und, aber natürlich, ohne Kontrolle geht es nicht. Ja. Das ist aber, glaube ich, bei jedem Weingut so. Natürlich bei einem privaten Weingut kontrollierst du dich selber oder kontrollierst, oder sagt der Papa, du hörst, der Weingarten ist nicht so schön gearbeitet. Ja. Bei uns müssen wir das machen von Seiten der Genossenschaft, also wir sind da schon sehr dahinter.
Haben Sie ein Team quasi, die was das was da
ja,
schauen?
Ja, wir haben ein Team, also wir fahren regelmäßig raus in die Weingärten. Wir haben aber auch den Vorteil, dass ich ja selber sehr viele Weingärten bewirtschafte und ständig draußen unterwegs bin und auch überall Weingärten habe. Und das heißt, ich sehe ja eigentlich, wenn ich jetzt so einen Spritzdurchgang mache, muss ich ja viele Weingarten von den Mitgliedern oder von den Kollegen auch. Und wenn mir da was auffällt, dann bin ich eigentlich jetzt schon so weit, dass ich gleich zum Handy greife und sage, du, hörst, das ist eigentlich nicht okay, schaut, dass das in Ordnung bringt. Oder man muss dann wirklich auch, wir sind schon so, dass wir haben ja für unsere Flaschenproduktion nochmal separate Schiene, diese Vertragsweingärten, wo wir noch strenger kontrollieren und noch genauere Vorgaben haben, wie es zum Wirtschaften sind. Und wenn das einmal nicht passt oder wenn auch der Hagelschlag ist, dann wird halt der Weingarten in einem Jahr für die Flaschenproduktion ausgeschlossen, kriegt er dann auch weniger Traubengeld ausbezahlt. Und so ist es ja schon, ja, oder auch der ganze Vorstand. Wir haben das gut, dass wir viele große Betriebe haben. Man sieht ja die Flächen untereinander und du erlaubst dir, du weißt ja ganz genau, wenn es nicht passt, dann kriegst du gerne. Oder kriegst gerne. Klingt jetzt so wild, aber es wild ist es natürlich nicht, aber es muss halt. Jeder weiß, dass es passen muss und wir haben eigentlich wenig Probleme, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Ich weiß es von Erzählungen von meinen Vorgängern, das war in den Anfängen, wie man quasi da ins Flaschengeschäft eingestiegen ist, vor allem mit dem Anacom-Projekt dann, wo man den ersten Doppelrot in Österreich produzieren wollte. Also das war schon ein Wahnsinn, ja, weil da hat ja Ertragsreduktion, das war ja Fremdwort für die ganzen Leute. Ja. Also früher ist es ja nur um Kilogramm gegangen und so weiter und dann sollen sie die Trauben runterschneiden. Ich weiß es selber, mein Opa damals, der hat dann teilweise wieder aufgeklappt und wenn ich nicht hingeschaut habe und so weiter. Nicht? Also das war schon für die ältere Generation auch im Kopf eine wahnsinnige Umstellung.
Die Kriegsgeneration, denke ich mal, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sage, na, wieso soll man das jetzt weghauen? Das ist ja da Lebensmittelverschwendung eigentlich oder so. Ne?
Ja. Aber es ist halt mit den Jahren gewachsen und es ist, du musst dranbleiben, aber es ist schon einfacher geworden mit dem Mitgliederhandling. Ja.
Sind die Traumlieferanten, sind die dann wirklich 100% oder dürfen die selber auch noch einen Wein machen? Gibt es da eine Regelung?
Es gibt eine Regelung, also unsere Statuten sagen, wir haben ausschließlich Volllieferanten, wir haben aber noch eine Handvoll Teillieferanten, die eine Übergangsfrist jetzt gerade haben und die endet nächstes Jahr. Also wir haben heuer die letzte Ernte, wo wir noch eine Handvoll Teillieferanten haben und mit, die wissen alle Bescheid, und mit nächstem Jahr, also mit der Ernte 26, wird es dann hundertprozentig nur noch Vollablieferanten geben in der Genossenschaft. Ja, das war früher da, sag ich jetzt mal, einfacher, ja, weil da waren wir auch nicht so auf unsere Qualität fixiert, weil wir eh vieles im Gebinde verkauft haben, aber jetzt, das geht einfach nicht mehr. Du triffst dich halt am Markt ja dann auch wieder und so weiter und ja, da muss einmal ein Schnitt sein, so wie es einige schon gemacht haben, andere haben es auch noch vor ihnen, also ja, muss sein, das ist, in der heutigen Zeit geht es nicht mehr anders, ja.
Genossenschaft in dem Sinne ist für mich, ich kenne es aus der Nachbarortschaft und auch aus anderen Weinbaugebieten, da sind das meistens eben Industrieruinen, die dann überblieben sind, weil eben das Zusammenarbeiten nicht so ganz funktioniert hat. Das ist dann nicht aufgegangen. Aber ihr kombiniert das sehr gut mit der Marketing-Schiene. Immer innovative Weine, die sie da liefert und halt natürlich auch die Eventseite, darf ich nicht vergessen, klar, muss ich sagen. Ich darf mich trotzdem wieder einladen, dass wir einmal die Weine kosten von euch. Und ja, du hast uns zwei mitgebracht.
Genau, ja, also ich habe zwei Weine mitgebracht. Zum einen einen Weißwein, also eigentlich einen weißgepressten Blaufränkisch. Einen Blonde Noir aus der Blaufränkisch-Traube, Jahrgang 24. Blonde Noir oder generell Weißwein hat ja so einen, ich würde sagen Boom, aber läuft, glaube ich, momentan in Österreich besser wie Rotwein. Und wir sind da auf die Schiene schon lange aufgesprungen, mag ich mal sagen. Wir haben schon vor 10 Jahren Blonde Noir produziert. Und ja, jetzt im vorigen Jahr haben wir das mal so versucht unter so einem Titel Projektwein, also quasi ein paar hundert Flaschen abgefüllt und geschaut, wie kommt das bei den Kunden an. Und dort ist es wirklich gut angekommen und haben das heuer dann wirklich fix ins Sortiment aufgenommen. Einige werden es vielleicht wissen, wir haben ja auf unseren Etiketten überall einen Beinamen, also unsere Weine haben ja auch einen zweiten Namen, jetzt nur, nicht nur die Sorte, sondern auch Namen, die wir erfunden haben oder bewusst gewählt haben und da zum Beispiel der Blanc de Noir heißt die Illusion, von dem her, dass man quasi einen aus einer blauen oder roten Traube einen weißen Wein macht und der Blaufränkisch eignet sich halt perfekt für Blonde Noir zu machen, weil er halt eine sehr würzige Sorte ist, weil er halt Säure hat. Und also mich erinnert da, wenn du es im Blind verkostest und du schälst es unter Grünwaldiner hinein, du bist wirklich schwierig, dass du den aus Grünwaldiner heraus verkostest. Ja, sehr ähnlich dem Grünwaldiner und trotzdem vielleicht noch ein bisschen mehr exotische Frucht. Ja, und das macht halt so einen super, super coolen Sommerwein für Terrasse. Oh, das geht auch zum Spritzen, ja, wenn er jetzt im Sommer sagt, das ist mir auch zu viel, kann man den auch gerne auch spritzen. Und ja, wir haben den mit dem Wein auch schon einige Auszeichnungen heuer bekommen. Wir haben eine Goldmedaille bei der burgenländischen Landesweinprämierung bekommen und wir haben den Sortensieg in der Kategorie Rosé, also Blanc de Noir fällt in die Kategorie Rosé beim internationalen Lemberger Preis, beim Weihinger Löwen einheimsen können. Ja, und das gibt uns halt schon sehr viel Rückhalt auch, dass man sieht, ja, das kommt nicht nur gut an, sondern ist auch wirklich auch in die Fachjury ein Top-Produkt.
Ich glaube, dass da für die Region ein Aufschwung ist oder auch eine Unterstützung da ja nicht. Ihr habt ja, ich sage jetzt mal, genug Weißwein, aber viele andere ja nicht. Also es gibt ja einige 100% Rotweinwinzer da in der Gegend. Und dass man sagt, man kann aber dann trotzdem mit den Trauben eine andere Idee. Und wenn man den Blaufränker habe und ich mache jetzt da einen Weißwein draus, der ja quasi trotzdem nicht Weißwein, ich glaube, es muss ja trotzdem Rotwein draufstehen, oder? Ja.
Für mich ist der Blaufränkisch generell, also ich bin einer, der was sagt, wir müssen das ein bisschen weiterdenken. Ja, natürlich kommt unser Erfolg vom Blaufränkischen Rotwein her, von den kräftigen Lagenweinen, die in die 2000er Jahre ihren Boom gehabt haben und immer noch top, top, top sind. Also die können sich zu jedem Bordeaux und so weiter zubestellen. Aber ich finde, und das kann auch nur der Blaufränkische Sorte, für mich ist es ja unser Präsidentin vom Verband, die Lisa Pfeiffer, hat den Begriff geprägt, Rockstar Blaufränkisch. Und ja, ich finde, das ist so cool, weil der kann eben Blanc de Noir, der kann Rosé, der kann frisch, fruchtig als klassischer Wein, der kann das Mittelding als süffiger Lagenwein und der kann die ganz großen Reserven. Und das, welche Sorten kennen das? Ja? Und der ist überall, aber im Top-Segment. Und das macht es eben so faszinierend für mich. Und deswegen ist er auch die beste Sorte für unsere Region nach wie vor. Und der wird es auch immer bleiben. Ja? Also das ist einfach, unsere Böden geben das her. Und ja.
Darf man kosten?
Naja, unbedingt.
Ja, das ja kurz mal.
Schade, wenn ich da jetzt...
Du hast uns den Mund Wasser gemacht,
wenn das mal sagen. Genau, ja. So,
bitte schön. Okay.
So.
Bitteschön.
Danke sehr.
Das ist ja auch eine Herausforderung, glaube ich, oder? Das wirklich so hell zu bekommen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ja. Also vor allem das Jahr 20, das Ernte 24 war dann nochmal herausfordernder, weil es natürlich extrem frühe Ernte war und dann noch extrem warm war, also eigentlich heiß war. Geschichte, diese Ernte wird immer ein Leben lang merken. Wir waren relativ spät im August im Urlaub und wir haben erst vorher schon alles gekriegt gehabt, weil wir gewusst haben, okay, wenn ich zurückkomme, wird es ziemlich bald losgehen. Aber dass ich am Dienstag heimkomme und mir am Mittwoch zum Ernten anfange, am 3 in der Früh, mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Und ja, es war halt, Gott sei Dank haben wir es gemacht. Wir haben dann lange überlegt, also ich war von Urlaub aus dann mit meinen Kollegen dann Telefonkonferenzen gehalten und mir abgedatet, wie es ausschaut draußen in den Weingärten. Und wir haben dann wirklich am 27. August um 3 Uhr in der Früh angefangen, weil natürlich, es hat da die ganze Woche 35 Grad gehabt am Nachmittag. Und wichtig ist halt beim Planen auch, Maische so schnell wie möglich vom Weingarten auf die Presse und halt so kühl wie möglich, aber nur ein paar 35 Grad am Nachmittag. Und ich glaube, über 20 in der Nacht, also das Minimum, glaube ich, was wir gehabt haben, war 18 Grad Maischetemperatur. Und das war so um 5 in der Früh, also am 3 hat es noch immer abgekühlt. Und um 5 war es dann so am kühlsten und ab 8 war es schon wieder vorbei. Ja, da hat es schon wieder, sind wir schon wieder auf 23 Grad gewesen. Und das haben wir dann ein paar Tage so gespült. Da muss man sagen, auch ein Vorteil von uns wieder, dass wir halt aufgrund der großen Betriebe maschinell gut aufgestellt sind. Wir haben einige Traubenvollernter, die natürlich dann auch in der kurzen Zeit sehr viel Menge runterbringen können und schnell auf die Presse kommen. Und das haben wir halt ein paar Tage gespielt. Und ja, natürlich dann beim Pressen auch nur den frei abfließenden Soft genommen haben und mit dem eigentlichen Pressauf dann schon wieder Rosé gemacht haben, damit man wirklich sehr diese helle oder fast weiße Farbe hinbekommt. Für mich hat er einen ganz leichten rosa Touch, hat er für mich. Ja, das ist aber auch okay. Also Blanc de Noir im internationalen Stil hat einen leichten Rosé-Touch und ja.
Total frisch.
Total frisch.
Ich finde, die Säure und die Frische bleibt hinten raus. Mhm. Also ich habe jetzt schon vorher gekostet gehabt.
Genau, und ich finde, man ist spritziger als wie das, was wir bisher in dieser Richtung gekostet haben. Also Top-Sommerwein, kann man sagen.
Ja.
Ja, also eine Alternative für mich, meinen geliebten Rosé.
Darf ich kurz deine Flasche haben?
Natürlich, ja.
Okay.
Weil ich die Flasche ist schon zu klein, nicht? Wir bräuchten eine größere.
Ich darf euch kurz das Etikett erklären. Eichenwald hat generell sehr stylische Etiketten, und zwar ist das ein schwarzes Etikett mit, sag jetzt mal, weißen Prägungen. Da ist jetzt eine Dame, die da drauf ist mit einem ganz klein. Und dann ist in weiß, das schaut eigentlich ein bisschen wie eine Explosion aus, würde ich jetzt sagen, aber das ist ja dieser Schein. Dahinter der goldene, was ist das goldene, der goldene Kreis? Weil das ist ja, glaube ich, jetzt am Okis auch drauf, aber ist es bei allen?
Genau, der Kreis ist eigentlich bei allen drauf, also bei den Reserveweinen, also bei den Topweinen in Gold, also und bei den Weißen dann, wir haben eine zweite Linie, die wir im Lebensmittelhandel haben, dort haben wir farbliche und bei den schwarzen Etiketten haben wir die goldenen Punkte.
Okay. Ja, genau. Dann steht drauf in Goldschrift die Illusion, drunter in Weiß Blanc de Noir und Eichenwald mit dem, das ist so ein bisschen abgesetzt, wo das Gebäude quasi abgebildet ist und dann steht Stern, heller Schein und auf der Rückseite haben wir noch Blanc de Noir, 12%, 2024, die Illusion, so fein und klar, ein heller Wein aus, was dunkel war, sanft gekeltert, zart und rein, ein feiner Genuss, voll strahlendem Schein. Sehr.
Darf ich vielleicht kurz einhaken? Also wir haben ja, ich habe es vorher schon angedeutet, wir haben ja jedem Wein einen Namen gegeben und die kommen, die meisten, von der Ortschronik aus Horizon. Also auch der Name Eichenwaldweine kommt ja aus der Ortschronik, wir haben den irgendwie erfunden, und zwar der Name Horizon kommt vom Altslawischen und heißt eigentlich die Leute bei den Eichen, weil eben rund um Horizon sehr viele Eichenwälder noch sind oder waren, und dann speziell eben in der Riedgfang, also wo jetzt unser Weingut steht, das war früher der Gfanger Wald, das war wirklich alles ein Eichenwald, und der ist eigentlich erst relativ spät gerodet worden, also erst in die 1950er Jahre, glaube ich, und dann eben Weinberge auspflanzt geworden. Und dann haben wir halt noch, also wir haben jetzt zum einen, dass unser Weingut auf einem ehemaligen Eichenwald steht. Dann haben wir Horizon, was einmal die Leute bei den Eichen geheißen hat oder heißt. Und dann haben wir in unserem Keller noch über 1000 Eichenfässer liegen, und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht beim Gleichreichen wahrscheinlich, nicht? Also weil es passt ja alles zusammen. Und dann haben wir halt noch Sagen und Mythen in der Ortschronik gefunden, die dort niedergeschrieben wurden, aber in 1800 Jahre war jetzt schon Buch. Und da gibt es halt viele Sagen, vor allem auch von dem Guggerfanger, dem was ja auch unser Etikett ziert, also eines unserer Etikette.
Das ist der Vogel,
die beziehen sich, das ist der Vogel, genau, der Kuckuck. Und die beziehen sich auch alle auf den Eichenwald und vor allem diese Guggerfanger-Geschichte. Also man sagt spöttisch zu den Leuten, spöttisch oder lieblich zu den Horizonten, es heißt die Guggerfanger. Und da gibt es eben die Sage, dass eben ein Kuckuck in dem Eichenwald war und der war auf einem Baum und der war so laut, dass die Horizonten nicht schlafen konnten. Und dann sind sie halt ausgerückt mit der Säge und haben halt den Baum umgesägt. Und der Kuckuck war aber nicht blöd, ist zum nächsten Baum. Was haben die Horizonten gemacht?
Den nächsten Baum
umgeschlagen. Was haben sie betrieben, bis halt der Wald weg war? Und dann ist der Vogel, weil das ja ein Fangerwald war und der Hinterhalb ist ja Reiding, ist der Vogel nach Reiding geflogen und seitdem sagen die Reidinger, also die Horizonten, ihr seid die Guggerfanger, weil sie den Kuckuck nicht fangen haben können. Ne? Eine ganz liebe Geschichte, die aber wirklich gelebt wird im Horizont. Also die Jugend Horizont macht nach wie vor ein Event, die taufen das die Guggerfanger nach. Ja. Und es gibt auch einen Veranstaltungsplatz im Horizont, der heißt Eichenwald, also am Eichenwald. Und es gibt eine Eichengasse. Also hat schon alles Sinn, was wir da gemacht haben. Und diese, jetzt zurück zu diesen Geschichten, die da eben sind. Wir haben eben jeden Wein einen Namen gegeben, der eben vorne draufsteht auf der Flasche. Hinten gibt es eben dann diesen Vierzeiler, den du jetzt kurz vorgelesen hast. Der ist ja so ein bisschen poetisch angehaucht. Und dann gibt es auf der Homepage quasi die gesamte Geschichte zum Nachlesen. Also, dass man da ein bisschen mehr hat, dass wir nur, ja, ist es ein Blau Denoir, hat 12% und so weiter. Also die es interessiert, können da gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen und können sich da ein bisschen in die Ortschronik hineinlesen. Wir haben natürlich nicht ausreichend Geschichten gehabt, also manche davon haben wir halt dann aufgrund der Region passend. Oder aufgrund der Böden ein bisschen halt beschrieben oder, wenn man sagen, erfunden, also es ist schon alles auf einer gewissen Wahrheit beruht, aber nicht alle sind halt Sagen, die in der Ortschronik stehen. Ja.
Wie seid ihr strukturiert vom Marketing? Habt ihr das alles im Haus oder wird sie da Agentur betreut?
Also wir haben die grundsätzlichen Marken-Switch, den haben wir mit einer Agentur gemacht. Der Grafiker der Agentur ist nach wie vor unser Grafiker. Also wenn wir jetzt neue Etiketten brauchen oder Änderungen haben, dann den haben wir nach wie vor, Gott sei Dank, weil das ist so unikat, glaube ich, dass das ein anderer gar nicht jetzt, das ist alles händisch gezeichnet, diese Motive vorne. Und ja, ansonsten haben wir jetzt schon dann jetzt das Laufende, haben wir schon sehr viel jetzt in-house verlegt. Weiß einfach, du bist näher dran, du wirst schlagkräftiger. Klar, wenn es einmal dann größere Sachen sind, die jetzt wieder neu kommen, dann bedient man sich schon wieder einer Agentur oder ja, auch einer anderen Agentur mal. Also das ist jetzt nicht immer auf einer fixiert, aber sonst haben wir jetzt schon sehr viel in-house. Ja.
Und der Oak, du hast ja den Oak auch mitgebracht, das ist ja eigentlich ein Top-Wein. Schließt sich der Kreis mit der Eiche dann?
Genau, oder? Da schließt sich dann der Kreis mit der Eiche. Wir haben, also das war eigentlich dann aufgelegt, weil wie taufst du deinen Top-Cuvée, der 30 oder 36, also mindestens 30 Monate im Eichenfass liegt, natürlich mit der Oak, also die Eiche, und das Etikett ziert halt ein großer, kräftiger Eichenbaum, nicht? Und also der Beiname ist Beständigkeit, weil diese große Eiche ist halt
aufgelegt.
Ja, aufgelegt und passt halt wie die Faust aufs Auge, kann man sagen. Und ja, der Oak ist halt unser Top-Cuvée, da kommt halt das Beste vom Besten hinein. Ist manchmal ein 3er-Cuvée, manchmal ein 4er-Cuvée, aber es ist immer mindestens 50% Blaufränkisch drinnen. Das haben meine Vorgänger irgendwann einmal so intern bei uns festgehalten. Wir wollen kein Cuvée machen, die nicht mindestens 50% Blaufränkisch hat. Und das halten wir uns nach wie vor. Also wir haben jetzt zwei Rotwein-Cuvées im Sortiment. Eine hat 70% Blaufränkisch und die auch hat Minimum 50, also in dem Fall jetzt, das ist jetzt 2020, was ich damit habe, Jahrgang, der hat 55% Blaufränkisch und dann noch Merlot und Cabernet. Manchmal kommt dann auch noch ein Zweigel dazu, das kommt halt immer von Jahr zu Jahr darauf an, wie halt das dann in der Küvettierung, das ist immer ein Prozess bei uns, natürlich diese finale Küvettierung. Also wir bauen die Weine eigentlich immer Sorten rein aus in den Barriquefässern und küvettieren es dann erst zum Schluss und da gibt es natürlich dann immer Jahr für Jahr halt dann Unterschiede, je nachdem, wie sie halt welche Sorte gerade in dem Jahrgang entwickelt hat. Immer sehr spannend und man ist oft dann erst ein paar Jahre später dann gescheitert, ob es richtig oder falsch war.
Beim Eichenbaum gewachsen, in edlem Holz gereift, die Kraft ist alt und wertvoll, sie heißt Beständigkeit. Ich finde das voll nett mit der Etikette.
Sehr schön mit den Sprüchen.
Ja.
Wir haben von anderen Winzern gehört, die haben das heimische Holz, die Eiche, auch bei Fässern verarbeiten lassen. Wer ist bei euch im Keller, die Jury, wer probiert sich da mit dem Toasting und mit dem Ganzen aus?
Ja, das mache ich eigentlich zum Großteil ich mit meinen zwei sehr erfahrenen Kellermitarbeitern, die schon der eine 30 Jahre bei uns im Betrieb ist und der andere schon über 25 Jahre da sind. Wir haben natürlich auch aufgrund unserer Größe den Vorteil, dass wir sehr viel ausprobieren können, ja, weil wir jetzt mal einen den Platz haben und die Möglichkeiten haben, dass wir eben in gewissen Rieden mehr haben, als was wir eigentlich brauchen, und dadurch können wir auch sehr viele Toastings und Holzfässer ausprobieren. Muss aber gestehen, wir haben jetzt das mit heimischem Holz noch nicht probiert. Ja, wir denken darüber nach, aber es ist halt ein Riesenaufwand, ja, muss man schon sagen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, also wir haben, glaube ich, 95% französische Fässer, also französische Eiche im Keller, weil es unserer Meinung nach zum Blaufränkisch einfach am besten passt. Ja, ein bisschen amerikanische Eiche, die wir hauptsächlich für Zeigelt und Merlot verwenden, weil es vielleicht ein bisschen süßlicher dann rüberkommen. Haben wir ein bisschen was jetzt probiert mit ungarischer Eiche, weil wir da eine Fassbinderei haben, die wir sehr gut kennen, oder uns ein Mitarbeiter von uns sehr gut kennt. Das schaut auch sehr gut aus, aber ansonsten, der Traum wäre es natürlich schon, wenn man sagt, okay, gerade wir halt aus Eichenwaldweine müssten ja nicht unsere Fässer selber aus unseren Eichenwäldern produzieren, aber das ist, glaube ich, so ein Step, den muss man jetzt in den nächsten Jahren...
Das nächste Projekt,
ja.
Ihr seid ja sehr innovativ und habt auch immer, sage jetzt mal, viele Projekte in allen möglichen Richtungen. Und unter anderem ja auch, ich weiß gar nicht, ob man es so richtig ausspricht, aber Lavabel, ein neues Produkt, das, glaube ich, sehr eingeschlagen ist.
Genau, ja, das ist eher richtig ausgesprochen, Lavabel. Ist ein neues Produkt jetzt mit in einer Kostet Kooperation. Kostet währenddessen,
darf ich mir das so weinschenken? Natürlich.
Kostet aber den
auch. während du erklärst.
Und zwar, unser Verkaufsleiter ist ja sehr viel unterwegs und unter anderem war er da voriges Jahr bei einem Kunden bei uns in Deutschland draußen, und dort hat er den Gründer des Lavabels quasi getroffen und kennengelernt und war jetzt sehr interessiert daran und war sehr begeistert von dem Produkt. Und also Lavabel an sich ist ein Likör, 16% Alkohol, also quasi so ein Pendant zum Aperol, kann man sagen, nur halt nicht orange, sondern halt lila. Und nicht auf Orangen- oder Zitrusbasis, sondern eher in diese, oder das heißt eher in die Kräuterrichtung, ja, in dieses Provence, Kräuter, Lavendel und so weiter.
Mediterraner
Touch. Für mich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, noch erfrischender, aber halt, ich vergleiche es, viele kennen dieses Frankenmarkter Almdudler da, diesen Kräuterlimo da, ja, dorthin gehend, ja. Muss man wollen, aber man muss ja das andere auch wollen. Und so haben sie, die haben sich halt unterhalten, unser Verkaufsleiter und der Ding dort. Und dann hat er gesagt, ihr seid in Österreich auch schon? Nein, ich nicht. Und sie bauen erst die Marke auf und hin und her. Und da haben wir nicht da irgendwie zusammenarbeiten können. Und dann haben wir eigentlich nur darüber geredet, dass wir vielleicht in Österreich diesen Vertrieb machen halt von den Likörprodukten. Den gibt es übrigens auch mit Alkohol und ohne Alkohol. Und dann ist eigentlich uns die Idee gekommen, ja, warum nicht gleich fertig als Ready to Drink in die Spritze, also als Spritzer quasi. Und der Konstantin, also der Chef von Lavabel, war total begeistert und hat gesagt, ja, auf das hat er gar nicht gedacht, aber ja, warum nicht, probieren wir das doch aus. Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid ja da eigentlich schon viel weiter, wie ich es bin, ihr füllt ja schon weißen Spritzer auch in die Flaschen ab. Und ich habe gesagt, ja, du, das ist für uns gar kein Thema, nicht? Also das ist gar kein Problem. Und haben das eigentlich dann, ja, mal natürlich probieren müssen, wie passt das, mit welchem Wein passt das, mit Weißwein passt das, mit Rosé. Und ist dann rausgekommen, dass eigentlich wir kommen wieder zum Blaufränkisch, ein Blaufränkisch-Rosé eigentlich der beste Mischungspartner ist, und haben das dann abgestimmt und dann halt wirklich mal im Jänner eigentlich erst die ersten Flaschen abgefüllt dann.
Die Stückzahl ist jetzt
Wahnsinn. Ja, es ist wirklich explodiert. Also ich muss gestehen, ich war sehr skeptisch. Ja, unser Verkaufsleiter war voller Euphorie, wie er halt immer ist, und ich habe gesagt, ja, am Boden bleiben, und ich lasse mich aber gerne was Besseres belehren. Ja. Und also es hat wirklich eingeschlagen, muss man sagen. Also, und wir sind noch nicht, die Veranstaltung ist noch bei Weitem nicht erreicht. Also wir gewinnen laufend noch immer Kunden, also wirklich die großen Kunden kommen jetzt eigentlich erst. Ja. Und was halt interessant ist, die kommen auf uns zu. Ja. Beim Wein ist es in den letzten Jahren schon sehr schwierig, weil du hast immer mehr draus sein müssen und du hast aus dem Messen. Und das ist das erste Produkt, wo halt jetzt die Leute, die Kunden auf uns zukommen, wie wollen das haben, ja. Und ja, ich sage, es ist jetzt, ist ja eine zweischneidige Sache. Natürlich stehen wir für Top-Rotweine oder für Weine, aber jetzt nochmal, wir sind so ein großer Betrieb, wir können eigentlich alles bespülen und ich sehe es jetzt nicht, dass wir da irgendwie jetzt miteinander irgendwie oder den Wein jetzt da vermischen und schlecht machen. Das ist eine andere Schiene, die hat auch seine Berechtigung und wenn die Jugend, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein Jugendgetränk ist. Also wenn jetzt meine Mama hernimmt, die trinkt das extrem gerne. Ja. Mhm. Auch vor allem jetzt im Sommer, weil es erfrischend ist. Ja. Und das hätte ich auch nicht geglaubt. Ich glaube, das ist so ein typisches Jugendgetränk, ja, aber das ist eigentlich total anders gekommen. Die trinken schon auch, aber es ist eigentlich auch schon ein Getränk für die ganze Generationen. Und ja, macht uns momentan sehr viel Spaß. Ja.
Das ist quasi eine Lizenzabfüllung jetzt mit dem deutschen Erfinder gemeinsam, oder?
Genau, also es ist wir füllen so diesen Spritzer, da sind jetzt quasi wir der Produzent, aber es ist natürlich alles auf Partnerschaft beruht, also es ist eine Kooperation.
Also, weißt du die Stückzahlen, was ihr jetzt schon verkauft habt seit jener?
Ja,
der Hannes hat es mir irgendwann gesagt, da habe ich es leider vergessen.
Beim Spritzer sind wir jetzt, glaube ich, schon, also wirklich verkauft über die 50.000 drüber. Mhm. Ja, also, und das in, ja, wie gesagt, die erste Füllung war Ende Jänner, bis das Ganze mal dann in die Märkte kommt und so weiter, das dauert ja weil. Und das meiste eigentlich nach wie vor noch in Österreich, also wir haben jetzt die erste Charge nach Deutschland exportiert und das geht jetzt eigentlich jetzt, also Lavabell an sich, er ist mit Likör ja schon in ganz Europa vertreten, bis nach Großbritannien und Skandinavien hinauf und der Spritzer-Ding, der zieht jetzt eigentlich erst hinten nach. Wir haben jetzt auch jetzt die letzte Woche einen großen österreichischen Lebensmittelhändler gewonnen. Da kommt es jetzt in den nächsten Wochen auch in die Regale. Und dann sind wir eigentlich so, muss man sagen, flächendeckend in Österreich vertreten. Dann wird es erst richtig interessant.
Ich habe mein Muster gekriegt und ich finde halt, die Farbe ist halt schon mal sehr, sehr lässig mit diesem kräftigen Lila, ein bisschen wie so ein rosa Stich, sage ich mal. Das machst du auf, gibst ein schönes großes Glasleine, tust 3-4 Eiswürfel dazu, vielleicht Zitronendeko. Und hast dann einen Cocktail serviert, der halt, ja,
genau,
ja. Halt klasse also, ausschaut und das
schon gut schmeckt. Es schaut wirklich klasse aus. Es polarisiert, muss ich sagen. Ja. Es gibt halt schon einige, die sagen, man muss jetzt liebend gern Konkurrenten oder den Mitwerber trinkst in Orangefarbe, dann wirst du jetzt kein Freund werden davon. Aber wenn du so was Erfrischendes magst, dann ist es natürlich, und wie du sagst, es ist einfach schnell fertig und schaut super aus. Richtig beschrieben mit Zitrone und dann kannst du ein Strohreidl oder auch nicht, ist ja ganz egal. Vielleicht noch ein Minzerblattl hinein und dann hast du einen Cocktail zum super Preis eigentlich, wenn du es jetzt als Cocktail siehst. Ja, wenn du es als Spritzer siehst, dann ist es natürlich mit einem normalen weißen Spritzer nicht zum Vergleichen, weil es ist ja auch mehr dahinter. Ja, also wir müssen ja das Ganze auch einmal produzieren. Und ja, wie gesagt, macht dann sehr viel.
Man kann ja sagen, es hat ja jetzt dann mit der jetzt haben wir gerade kurz Sommerpause von den Temperaturen her, ja, aber jetzt die letzten Wochen war ja eigentlich erst der Saisonstart für solche Getränke.
Genau, genau. Ja.
Also da kann man viel
passieren. Aber wir sehen es eigentlich also schon Sommer, aber wir sind ja da dann im Februar noch einmal gestartet in die Skigebiete, also auf die Skihütten und so weiter und das hat dort noch gewaltig eingeschlagen. Also vor allem dann in März hinaus, wenn du schon wirklich auf der Sonnenterrasse auf den Skihütten sitzt, also das macht dort schon auch gute Figur, ja.
In Glas, ja. Und für die dann natürlich auch noch praktischer, weil das ist in einem Flaschel fertig angefüllt, du brauchst nichts umbatschen, das schenkst du ein und fertig. Und du brauchst jetzt nicht noch irgendeine zweite Flasche nehmen, wo du jetzt dann einen Spender drauf hast, wo sich derjenige, wenn es nicht ein automatischer Dosierer ist, vielleicht dann zu viel, zu wenig, was auch immer, Mischungsverhältnisse, das ist halt so, da kannst du jetzt sagen, du gibst vielleicht noch, wenn du sagst, du willst das jetzt nicht so süß haben oder so, dass du ein bisschen Wasser noch dazu gibst oder
genau.
So. Oder ein Sprudel. Oder.
Strecken geht immer.
Ja.
Aber zu seicht darf es nicht sein.
Genau,
seicht ist blöd, ja. Aber wobei, bei dem Orangengetränk gibt es ja auch wieder zwei verschiedene, weil da gibt es ja wieder den eher Wermut-ähnlichen, also den Select, sagen wir jetzt dazu. Also da scheiden sich ja 100.000 Geister, was
das betrifft. Ich mag das zum Beispiel, trinke das daheim nie, ich mag das nur
in Italien, auf der Piazza.
Ja, dort schmeckt es aber auch anders.
Schmeckt also. Wir sind beim Oak angekommen, wie ist dein Eindruck?
Ja, ich kenne den Wein ja schon. Das war nämlich meine Einstiegsdroge für Eichenwald.
Okay.
dann fangen wir gleich gescheit an. ja, gefällt mir sehr gut. Also ich mag ja Blaufränkisch Blends sehr gerne. Deswegen haben wir im vorigen Podcast quasi auch darüber gesprochen. Mein Weinzugang war immer mit schweren, kräftigen Weinen und der gefällt mir natürlich auch sehr gut. Und ich kann sowas halt immer trinken. Ich bin vielleicht da eine untypische Frau, da eine untypische Zeit. Wir haben jetzt 10.50 Uhr. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die dann sagt, naja, der hat jetzt 14,5% Alkohol, das, da trinke ich jetzt ein Glas, aber ich kann keine ganze Flasche trinken. Also ich habe kein Problem damit, dass ich die ganze Flasche trinke. mir gefällt auch die Illusion, weil das jetzt, wenn es jetzt, die ist ja auch kühler draußen, ne? Aber ja. Wenn es jetzt, man kann sehr viel damit abdecken, ich gehe trotzdem mit OK.
Ich muss sagen, ich bin ein visueller Typ und mir gefällt beim Wein, wenn sich der Betrieb Gedanken macht, in welche Flasche fülle ich ihn ab. Und die Flasche von der Form her passt zum OK, genauso wie bei der Illusion die Flasche passt. Mhm. Und ich bin ein Fan, wenn ich eben aus Niederösterreich einen Weißwein trinke, dann mag ich die Hochflaschen. Und ich finde, das ganze Visuelle spielt für mich auch mit die Etikette, das Design, aber die Flasche, das Gebinde. Mhm. Natürlich ist das, kann das nicht jeder so variieren, weil das halt natürlich immer...
Nein, es ist ein logistischer Wahnsinn. Wir haben ja, also ich habe auch immer gedacht, bitte so einfach wie möglich machen, eine Flasche, die was in jeden Karton hineinpasst, dass wir immer einen Karton haben und jetzt... haben wir die letzten Jahre eigentlich wieder sehr viel umgestellt. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder 5 verschiedene Kartons. Ich bin genau bei dir, ich bin auch so ein visueller Typ. Ja. Und das macht einfach, ja, ich traue mir zu behaupten, dass es eine Kaufentscheidung dann ist. Ja. Aber es macht einfach für mich, rundet es das Erlebnis Wein dann einfach ab. Ja. Wenn die Flasche dann am Tisch steht, dann passt einfach alles zusammen, als wir wollen da jetzt dann... Wir haben es früher, die Weißweine auch in der normalen Bordeaux-Flasche gehabt, wie halt die klassischen Rotweine sind. Und das ist halt, ja, da eckt es irgendwo. Ja. Und jetzt haben wir es halt, wir haben uns jetzt für die Burgunderflaschen entschieden bei den Weißweinen, was auch sehr gut passt. Aber wie du gesagt hast, natürlich würde auch die hohe Rieslingflasche für den Weißweinen sehr gut passen. Es würde auch die Burgunderflasche für die Rotweine passen. Da sind wir auch gerade am Überlegen, weil wir da schon wieder an einem Projekt arbeiten, was vielleicht nächstes Jahr kommt. Also da könnt ihr schon ein bisschen gespannt sein. Wir warten schon wieder an was.
Ich will es nie fahren.
Nein, aber ich glaube, das macht es auch raus. Du musst immer am Ball bleiben. Ja? Und ich glaube, der was sich auf seine Lorbeeren ausruht, der wird irgendwann die Rechnung kriegen dafür. Ja? Und das Geschäft ist, man muss ja sagen, es ist so hart geworden und du musst einfach schauen, dass du den einen Schritt mehr machst wie der andere. Und jetzt nicht gut sein alle Weine. Ja, also ich sage in Österreich, jeder Wein, der was eine staatliche Prüfnummer hat, das ist super, ja, das ist gut. Und im Endeffekt ist Weinverkauf immer noch eine emotionale Geschichte und du musst halt, wie gesagt, wenn du eine Flasche mehr verkaufen willst, musst du den einen Schritt mehr machen. Ja. Ganz einfach.
So ist es, ja. Außer dem großen Open Air, was für Events dürfen wir noch erwarten? Bei euch, selbstgemachte?
Ja, heuer dann eher nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich das schon sehr viel Kraft jetzt braucht. Ja. Wir haben natürlich schon einige Events gehabt, also das Rotwein Opening in Horizon, da sind wir natürlich immer dabei. Wir sind auch jetzt im Juli dabei, noch beim Rotwein Festival Deutschkreuz, das eigentlich heute beginnt.
Ist dann schon vorbei.
Da sind wir auch dabei und natürlich dann im Herbst noch beim Rotwein Herbst in Horizon, da sind wir auch dabei. Das sind quasi die Gemeinschaftsevents von den Vereinen. Als solches Single-Event am Weingut haben wir bis jetzt noch nichts geplant, aber ihr wisst, sonst wird nie Fahrt. Ja. Was nicht ist, kann noch werden. Wir müssen dann wirklich ein bisschen schauen, welche Wochenende überhaupt noch frei sein, weil wir haben im August und September dann einige Hochzeiten wieder an den Wochenenden am Weingut. Und ja, vielleicht fällt uns wieder was im Advent ein, haben wir auch schon mal gehabt vor 2 Jahren, war auch sehr nett. Aber das hängt immer dann, ist aber kurzfristig auch, wie wir motiviert sein oder...
Wie ist der persönliche Zugang zum Wein bei dir gewesen? Wie hat sich das angebahnt?
Ja, eigentlich auch, also dorthin, wo ich jetzt bin, eigentlich über sehr vielen Umwegen, es hat jetzt seinen Lauf genommen, aber zum Wein an sich, ja, von Geburt ging das blöd, aber meine Eltern, also meine Großeltern waren Gründungsmitglieder in der Genossenschaft, also liefern seit 1962 stetig die Weintrauben. Ich bin aufgewachsen im Weingart, also wir haben einen gemischten Betrieb gehabt, immer schon Ackerbau und Weinbau. Und habe mich eigentlich beides immer sehr gut interessiert. Wollte dann eigentlich nach der Hauptschule auch nach Klosterneuburg gehen. Aber dann ist in der letzten Hauptschule so ein Faktor in mir hochgekommen, und zwar die Musik. Und das hat mich so genommen damals, dass ich da voll in eine Richtung gegangen bin. Ich muss mit Musik was machen, mir taugt das so. Ich war wirklich also sagen meine Lehrer, haben das damals gesagt, bin sehr begabt und so weiter. Und habe mich dann, ich glaube, meinen Eltern war es eh nicht ganz recht, aber ja, was tust du als Elternteil, wenn dein Kind das unbedingt will, bin dann nach Oberschützen ins Musikgymnasium gegangen. Also in eine ganz andere Richtung, aber immer dieses Landwirtschaft, Weinbau im Hintergedanke, weil ich mir damals schon Gedanken gemacht habe, was tust du dann einmal, nicht beruflich. Und ich habe gesagt, ich werde dann Musiklehrer, dann tue ich Vormittag unterrichten und Nachmittag habe ich Zeit für die Weingärten und so weiter. Ja, super, nicht? Perfekter Plan. Nicht? Natürlich ist es ganz anders gekommen. Ich habe dann zwar das Musikgymnasium fertig gemacht und auch nebenbei schon studiert auf der Kunstuni Graz, also Posaune gespielt. Und ja, eigentlich, das war ein fünfjähriges Gymnasium, 4 Jahre voller Begeisterung und voll gut unterwegs gewesen, auch vom Musikalischen her. Und im letzten Jahr dann hat es mich dann wieder komplett anders packt und haben gedacht, jetzt kommt das schon wieder. Jetzt in der Hauptschule war es so und jetzt kommt es schon wieder. Und dachte, nein, ich will den Betrieb daheim übernehmen. Und man muss also sagen, wir sind halt in der Zeit daheim am Betrieb auch gewachsen, also größer geworden. Und das war dann nicht mehr ganz so leicht, dass du jetzt sagst, okay, ich tue jetzt nebenbei noch was und so weiter. Und dachte, nein, ich würde es nicht aufgeben, ich mag das daheim machen. Mein Papa war zu der Zeit, der hat das auch nebenbei gemacht, weil der Opa noch da war und sehr aktiv war. Und dann habe ich gesagt, nein, und ich brauche da auch eine Ausbildung, ich kann nicht einfach in die Landwirtschaft einsteigen, nur mit Erfahrung. Erfahrung ist gut und wichtig und merke ja jetzt erst immer mehr, wie wichtig es war, weil als Junge musst du deinen Schädel durchsetzen und so weiter. Ja, und da ist es gekommen, dann war ich Bundesjahr und dann habe ich auf die BOKU gewechselt, also auf die Universität für Bodenkultur. Habe dort nochmal Agrarwissenschaften im Bachelor studiert und dann im Masterstudium Agrar- und Ernährungswirtschaft, weil ich dann wieder gemerkt habe, also im Bachelorstudium haben wir so die Basics von überall gehabt, also vom Ackerbau, vom Weinbau, vom biologischen Landbau, von der Tierzucht und so weiter und auch halt die Wirtschaftsthemen. Und ich habe mir halt, das hat mich dann eigentlich dort wieder gepackt, dass ich okay, am Ende des Tages zählt, wo es im Geldbeutel bleibt. Aha. Dann hat mich das eigentlich so fasziniert und damit eigentlich in die Hacke gehen soll, vielleicht nicht. Und habe dann wirklich auch meine Masterarbeit über schon wieder, da war ich schon wieder beim Weinbau, habe da zwei Preismodelle der Genossenschaft eigentlich mit einer Monte Carlo Simulation gegenübergestellt. Also da war ich schon wieder sehr dem Weinbau verbunden oder war immer dieses Wirtschaftliche dahinter. Und mein ganzer Betrieb daheim ist vor jedem Arbeitsgang durchkalkuliert in Excel-Sheet, also da gibt es überhaupt nichts. Ich bin ein bisschen ein Freak auch da, dahingehend. Also wenn es heute 10 Liter regnet, ändert sich meine Kalkulation daheim schon wieder komplett. Okay. Also so weit geht das, es klingt jetzt zwar verrückt, aber es ist, macht mir Spaß. Ja, und dann bin ich eigentlich, wollte ich die nach dem Studium gesagt, Papa, okay, jetzt bleib ich daheim, jetzt übernehme ich den Betrieb nicht. Papa hat noch ein bisschen gehabt zur Pension, sagt er, du schau dann ganz ein bisschen was nicht an, genau irgendwo hin, wir schaffen das eh. Und bin dann eigentlich, während ich die Masterarbeit noch geschrieben habe, in Wien, habe ich mit so der Stelle ausgeschrieben, wenn eine Teilzeitstelle, was ja eigentlich hat, nicht, ja. Für mich passt hat, aber ungewöhnlich, und da bewirbe ich mich jetzt, das interessiert mich, das ist um das Thema Agrarökonomie gegangen, genau meins, nicht? Und ja, Vorstellungsgespräch, sofort anfangen können, hat perfekt passt für mich, ich habe dann dort noch mal, also währenddessen mein Diplomarbeit fertig geschrieben, dort war ich dann 3,5 Jahre und dann war es halt dann wirklich so weit.
Okay, dann hat der Papa gesagt,
wir sind dann wieder gewachsen zu Hause, ja. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt ist es soweit, ich mache das Pendeln eigentlich in Wien nach Wien. Das war schon sehr viel Zeit. Und ich habe mir gedacht, 4 Stunden im Zug, also hin, zurück, jeweils 2 Stunden. Drauf, ja. Denk mal, was ich da schon daheim tun kann. Dann wird das eigentlich narrisch gemacht, weil ich einer bin, der was anpackt, ja. Und dann habe ich das zu Hause übernommen. Ja, und dann ist halt der letzte Schritt dann zur Genossenschaft. Meine Mama hat eigentlich in der Genossenschaft gearbeitet, im Büro, und mein Papa war dann die letzten Jahre, also bevor ich dann gekommen bin, als Aufsichtsratsvorsitzender, und ich bin dann schon in den Vorstand gekommen, und so ist das Ganze halt dann weitergegangen, und irgendwann hat dann auf mein Vorgänger als Obmann gesagt, ja, er macht das jetzt noch 2 Jahre, ja. Und dann brauchen wir einen neuen, und dann waren halt da 4 Junge, und weil er hat am Anfang gesagt, ich gewusst hat, dass ich das machen soll, oder wir, und ja, mir hat das eigentlich dann die letzten Jahre schon immer fasziniert, und ich wollte das eigentlich machen, weil ich so viele Ideen gehabt habe und so weiter. Und mir war aber eigentlich nicht bewusst, was es heißt an Zeit und an Energie und so weiter. Da haben wir eigentlich schon einen sehr großen Betrieb auch. Und ja, mein Papa ist dann dazwischen auch schon zu Hause geblieben. Also wir waren dann beide schon zu Hause. Und dann habe ich das gemacht und dann ja, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und
jetzt musst du beides. Jetzt dein Betrieb.
Beides, und, ja. Genau. Und jetzt ist es jetzt eher, mag ich sagen, ich bin jetzt weder Traubenproduzent, noch Ackerbauer, noch Kellermeister, ich bin eher so ein Manager, ja, weil ohne, ohne gute Leute geht es in der Größe sowieso nicht. Also ich muss mich daheim auf meine Leute verlassen können, ich muss mich im Betrieb auf meine Leute verlassen können und du musst der sein, der was das alles überblickt und die Leute einteilt und weiß, dass du Host die Leute auf die, was du verlassen kannst. Und dann, und dann funktioniert es. Ja. Und soweit funktioniert es momentan recht gut. Und ja, macht mir sehr viel Spaß, aber ist natürlich eine irrsinnige Herausforderung. Familie zu haben, auch noch zwei Betriebe daheim und dann die Genossenschaft und so weiter. Und wie gesagt, ich würde ja gerne überall noch mehr machen. Ja. Aber ich muss
der Doc hat nur 24 Stunden.
Ja, genau, ich muss mich eigentlich selber bremsen und ja, ich habe auch Gott sei Dank eine super Familie dahinter, die was das auch lebt. Meine Frau kommt auch aus einem Weinbaubetrieb, also die weiß, was das heißt und die unterstützt mich auch voll und ohne dem tatsächlich geil. Ja.
Fahrt wird es euch nicht und die auch nicht.
Genau, ja.
Meine Frage, die ich mir vorbereitet habe, erübrigt sich, weil eure Entwicklung ist so schnell, dass das monatlich sich ändert. Deshalb meine ich jetzt frage, wenn wir uns in 10 Jahren treffen, was dann sein wird. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Deshalb darf ich dich zu der letzten Rubrik überführen, zum Verhör zum Schluss von der Corny. Und da sind ein paar Fragen noch für dich.
Na bitte gerne.
Du darfst dabei trinken.
Ich darf dabei trinken.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ah, das ist einfach Muscheln. Mhm. Ich habe es einmal probiert, weil ich es probieren wollte, aber es ist überhaupt nicht mein Ding und ich bin froh, wenn ich sie nicht mehr essen muss.
Ja. Österreich braucht man das ja nicht unbedingt. Genau. Ne? Also das ist ja dann immer nur weit hergeholt. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also es ist wirklich ein Moment, der was mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Und zwar war das auf unserer Hochzeitsreise in Südafrika. Man muss mal einmal eine Frau haben, die was mit dir auf Südafrika fliegt und dort 10 Tage nur Weingüter anschaut. Nein, es waren eh nur 5 Tage Weingüter. Aber wir sind dort die ganze Gartenrunde mit dem Auto abgefahren und von einem Weingut zum anderen. Und am letzten Tag der Tour wollte man in ein Weingut, das was uns ein Sommelier in Österreich empfohlen hat, da müsst ihr unbedingt hinfahren. Mhm. Und wir haben uns schon so gefreut und dann fahren wir dorthin und das hat zugehabt den Tag. Ja. Und wir waren jetzt so enttäuscht und haben gesagt, na geh, und das haben wir wirklich ein super schönes Weingut. Und ja, unser Quartier an dem Abend war noch ein paar Ortschaften weiter in Jeffreys Bay, direkt an der Surfer-Hotspot dort. Und wir haben da ein Haus gemietet gehabt, also mit anderen halt direkt am Strand, wunderschön, also wirklich einer der schönsten Locations, wo ich jemals übernachtet habe. Und wir gingen dort rein und die haben so eine Art Wohnzimmer gehabt, wo halt eine Couch war und ein Bücherregal und so weiter und auf einmal sehe ich da hinten einen Weinkühlschrank. Ne? Und ich dachte, super, perfekt, wir haben Zeit gehabt, wir hocken uns jetzt auf die Terrassen auf sie, lehnen wir uns ein Bierchen und genießen es einfach. Und ich mache den Weinkühlschrank auf und ist dort eine Flasche Wein drin von dem Weingut, wo wir hin wollten. Und der Tag und der Moment Jackpot war für uns gerettet. Ja. Wir haben uns die Flasche dort, es war komplett wurscht, was es war. Nur einfach und das war wirklich dann auch sehr gut, der Wein. Und ja, das ist so mein Weinmoment, was mir immer in Erinnerung bleibt.
Sehr schön. Gibt es ein schlimmstes Weinerlebnis?
Ein schlimmstes Weinerlebnis? Also muss ich Gott sei Dank noch nicht.
Ja.
Hoffen wir, dass er bleibt.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Eine aufgelegte Frage, oder? Glaube denke ich natürlich. Haben wir heute schon ausführlichst thematisiert.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Also ich sage immer, wenn man nur guten Wein trinkt, braucht man das nicht, weil dann hat man keinen Kater nicht. Aber ansonsten, was ich gerne nach so einer durchzechten Nacht oder längere Nacht habe immer irgendwas, was halt irgendwie knusprig, crunchig ist, so Toast oder so auch ein Brottoast, also irgend sowas und gerne ein bisschen scharf dazu, dann ja.
Mhm. Scharf haben wir öfter schon gehört, Toast haben wir noch nicht gehabt. Mhm. Momentan Sieger in der Kategorie ist Eierspeis.
Mhm. Ja, das macht man dann meistens schon später noch Bandwurm gehen. Oder haben wir früher gemacht, jetzt ist er das auch schön.
Haben wir keine Zeit mehr fürs Foto? Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, vielleicht, wenn es jetzt ein Verstorbener auch sein dürfte, aufgrund meiner doch guten oder großen Bezug zur Musik. Also ich bin fasziniert von vielen Künstlern der Musik und unter anderem auch habe ich meine Matura-Arbeit über die Beatles geschrieben und mein Kollege über Queen und das waren halt zwei Bands, die mich schon oder noch immer sehr prägen und also John Lennon oder Freddie Mercury, das wäre schon,
cool. Schon cool.
Also, vor allem, ich würde gerne mal von denen hören, was in denen ihren Kopf abgeht, wenn die so die Lieder geschrieben haben. Oder auch, wenn man es noch einer nennt, Mozart oder so. Ja? Also für mich unvorstellbar, wie man das machen kann. Also das wäre eine coole Geschichte.
Wir nehmen einfach ein paar Blaufränkisch mit auf, dann, genau, wenn wir dürfen und wenn die dann auch oben sind, weil genau. Wir kommen natürlich in den Himmel. Also. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Oh. Da fragt man jetzt auch wieder was ein. Ja, interessanterweise hätte ich jetzt gar nicht geglaubt, dass ich da was finde. Und das war, wieder mit meiner Frau, da waren wir in New York. Und ja, richtige Touris halt. Ne? Du musst ins Hard Rock Café. Und keine Ahnung, haben wir da beide ein Blackout gehabt. Aber vor allen Fällen haben wir die Speisekarten durchgeschaut und haben uns halt dort was bestellt. Ich glaube, ich habe einen Burger gegessen und weiß ich nicht, gerade beide Burger. Und da fragt uns der Kellner, oder haben wir es falsch verstanden, ob wir noch Nachos wollen als Vorspeise. Und wir haben halt gedacht, Nachos, der meint jetzt so Chips oder irgend sowas. Nicht? Einfach so halt zum bisschen was dazu knappern halt. Nicht? Ja, nehmen wir natürlich, weil, lass uns das gut gehen, sind da in Urlaub und so weiter. Nicht? Dann bringt der auf einmal so eine riesen Platte, so einen halben Meter mal 20 Nachos mit Bohnen und Käse überbacken. Also da hätten vier Leute essen können.
Und wir haben aber und noch
was bestellt gehabt. Und das war also peinlich. Ich weiß nicht, für mich war es halt peinlich. Okay, ich habe eigentlich ganz besonders erwartet, was ich bestellt habe. Aber auf das denkst du auch ewig
gut zurück. Gut gegessen gehabt,
ja. Es war eh gut, aber es war halt nicht das, was man eigentlich
bestellt. Ich war auch im Hard Rock Café in New York. Aber mein peinlicher Moment war vis-à-vis in einem anderen Restaurant im Ruby Tuesdays. Mhm. Und eigentlich war er für mich nicht peinlich, aber es war halt kalt, es war im Jänner. Und die Kellnerin hat mir 2,5 Liter Mojito auf die Jacke geschüttet. Oh. Und dort war dann komplett Eskalation. Also es ist der Manager gekommen oder was auch immer. Dann haben wir alles, was wir konsumiert haben, wir waren zu fünft, haben wir bezahlt bekommen. Ich habe eine neue Jacke gezahlt gekriegt. Wow. Aber es war nicht angenehm.
Es war mir trotzdem kalt. Ja. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Boah, da fällt mir gar nichts ein. Also ich lege sehr viel Wert auf gutes Essen und esse, aber sehr bodenständig auch, mag ich sagen. Und von dem her, also überhaupt nicht, wenn du jetzt da in die Richtung willst, so irgendwie Ketchup auf Nudeln, sowas, nein. Also, nein. Oder irgendwie Süßes mit Saurem, nein. Also nein, habe ich eigentlich gar keine, nein, bin ich nicht.
Alles gut. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Also hoffentlich viele noch, aber ein oder zwei ganz spezielle gibt es da schon und das ist jetzt eher nicht jetzt vom hat auch mit Eichenwald zu tun, aber wir haben unseren Kindern eigene Weine gemacht, also der Johanna und der Michael, und zwar habe ich schon erwähnt, meine Frau kommt auch aus dem Weingut und zwar aus Ilmitz und mein Schwager macht dort noch immer das Weingut weiter und er hat eigentlich den Kindern zur Geburt ein Fass geschenkt, also ein Barrique-Fass geschenkt und dann war die Idee, dass wir dort quasi 50% Zweigelt aus Ilmitz hineingeben und 50% Blaufränkisch aus Horizon, also aus Unterwetterstadt, wo ich eigentlich wohne. Und das haben wir dann bei beiden so umgesetzt und jetzt sind beide Weine schon abgefüllt und das sind jetzt so Weine, die man ja, sicher in 10
oder 13
Jahren trinken wird.
Spannend.
Sehr schön.
Meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Also welches es sein soll, ist mir eigentlich dann wahrscheinlich egal, aber am schönsten wäre es halt im Kreise der Familie zu Hause. Das wäre halt, wäre schön, wenn das so kommen würde, aber das wissen wir nicht.
Genau. Das ist die Idealvariante. Ja.
Genau.
Wir dürfen uns bedanken für ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden sprechen, weil die Palette so groß ist. Wir werden uns bemühen, dass wir das vor dem Open Air noch in unsere Episodenreihe einreihen, weil dann macht es dann Sinn, dass wir das auch besprochen haben.
Das wäre super, ja.
Wir freuen uns natürlich auf ein Wiedersehen, auf vielleicht eine Kooperation einmal. Schauen wir mal, was wir alles noch andenken in Zukunft. Wir werden alle Weine verlinken in den Shownotes und in diesem Sinne Prost, Mahlzeit.
Prost.
Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@brustmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.